Ja, das ist doch schön, dass wir wieder versammelt sind hier, auch mehr Leute wieder aus dem Urlaub auch wieder da sind, dass wir gemeinsam im Lobpreis Jesus begegnen. Und es ist so gut, wir brauchen so diese Momente, wo seine Gegenwart immer wieder unser Herz erfrischt, unsere Seele erfrischt. Und das soll er auch tun heute Morgen mit dem Wort, was wir jetzt lesen wollen, wo wir reingehen wollen. Und ich möchte noch einmal anschließen an die Predigt von letzte Woche, noch einmal von einer anderen Seite auf das Thema kommen. Wir haben uns beschäftigt damit, mit schweren Zeiten, durch die wir manchmal gehen, aber dass Gott durch schwere Zeiten auch Gutes hervorbringen möchte, wie es heißt im 1. Korinther 10, 13, dass er uns nicht alleine lässt, sondern dass er mit der Herausforderung, durch die wir gehen, auch den Ausgang schafft. Und es ist wie als wenn eine Fluchttür in unser Leben eingebaut ist, wie wir hier Fluchttüren haben. Wenn etwas passiert, dann kannst du da rausrennen. Und dann versammeln wir uns alle draußen an dem Sammelplatz dort. Und so versammeln wir uns auch immer wieder vor Jesus. Und wir flüchten uns in seine Hände. Und er ist die Tür. Ja, so sagt er, ich bin die Tür. Wer durch mich durchgeht, der wird gerettet werden. Und Und da möchte ich wieder nochmal anknüpfen. Ja, weil Jesus sagt das, dass er die Tür ist. Er sagt genauer, er ist die Tür zu den Schafen. Das Bild ist, dort ist ein Schafstall, da ist eine Tür. Und wenn du rein willst in den Schafstall, an den Ort der Sicherheit, dann musst du durch Jesus durchgehen. Und es ist ein großes Bild, was er aufgreift, ist das Bild von den Hirten und den Schafen, was Gott immer wieder durchweg durch die Bibel benutzt, um uns geistliche Prinzipien und Dinge zu erklären. Und ich möchte auch an dieses Bild anknüpfen. Jesus sagt nämlich in Johannes 10 auch, er ist der gute Hirte für uns. Und wir sind wie seine Schafe und wir gehen ihm hinterher. Und an diesem Bild möchte ich anknüpfen und weil es so viele Texte darüber gibt, möchte ich mich auf einen beschränken und das ist Psalm 23. Das ist der Psalm von dem guten Hirten. Und es ist wahrscheinlich die bekanntesten Verse der Bibel weltweit überhaupt, vermute ich mal. Und ich denke, dass auch viele von uns, die wir hier sind, diesen Psalm gut kennen, wenn nicht sogar auswendig aufsagen können. Und Psalm 23, das ist so ein Vers, den auch ich immer und immer wieder in meinem Leben reflektiere, eigentlich fast täglich erinnere ich mich an dieses Bild der Hirte und seine Schafe. Gott ist für mich, Jesus ist für mich wie ein Hirte, der sich um mich kümmert und ich bin in seiner Obhut. Das ist so tröstlich und das geht so tief ins Herz und das brauche ich eigentlich immer wieder und immer wieder halte ich mich daran fest. Und ich möchte mit uns heute mal ein paar Sachen bewegen, die mich beschäftigt haben in der Vorbereitung. Es steckt ja ganz viel drin in diesem Psalm. Aber wir wollen heute ein paar besondere Punkte rausarbeiten. Und das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte diesen Psalm mal in der ganzen Fülle lesen. Es sind ja auch nur 6 Verse, das kann man gut schaffen. Psalm 23, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Das ist so wunderbar. Und ich möchte einsteigen schon mit Vers 1. Dort heißt es, es ist ein Psalm von David. Und David war jemand, der wusste, wovon er redet, wenn er über Hirten und Schafe redet, denn er war selber ein Schafhirte. In jungen Jahren lesen wir das in dem 1. Samuel-Buch, wie David sich um die Schafe gekümmert hat und als Hirte aktiv war und das Teil, ein ganz wichtiges Teil seines Lebens war. Auch war es für ihn später eine Vorbereitung, er ist später König geworden, es war ein König und ein Mann nach dem Herzen Gottes, war die Weide und war das Schafehüten eine Vorbereitung auch für sein späteres Königtum und er hat diese Erfahrungen, die er hatte, mitgenommen als König. Er hat begriffen, etwas, das Gott für uns ist, wie ein Hirte. Und es hat sein Leben begleitet, auch als später die Verantwortung wuchs, wo er nicht Verantwortung hatte für Schafe, sondern Verantwortung für das Volk Israel, für ein Land, das später auch ein Großreich geworden ist. Und Gott benutzt diese Erfahrungen für uns, um Generationen von Menschen, die an ihm glauben, zu stärken und im Glauben aufzuerbauen und seine Verheißungen, die so groß sind wie der Himmel, in unser Herz zu legen. Und das soll heute auch passieren. So, was sagt er hier? Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und es ist so gut zu vertrauen und zu glauben, dass wenn Jesus uns führt und wenn Gott unser Herr ist und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass uns im Leben nichts mangeln wird, dass er sich um uns kümmert. Und es ist so, dass manchmal, wenn man so umherschaut in seinem Leben, man fragt sich, ja, wo ist denn diese Versorgung? Aber es ist etwas Größeres, etwas Tieferes, was Gott in unserem Leben schafft, etwas, was oft über unser menschliches Verständnis hinausgeht, dass Gott eine ganzheitliche Versorgung in unser Leben bewirkt, auch durch manchmal durch herausfordernde Zeiten. Und dann ist es so wichtig, dass eine Wahrheit in unser Herz gelangt, wie dieser Psalm, der uns auf Spur hält und uns an die Wahrheiten Gottes erinnert, auch wenn unsere menschlichen Augen das nicht sehen, damit wir nicht irre werden. Weil worauf es ankommt, meistens ist die Krise und die Herausforderungen, die wir gehen, sind meistens nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir irgendwo in der Krise falsch abbiegen und aufhören, auf Gottes Wort zu vertrauen. Das ist das eigentliche Problem. Aufhören, nah mit Gott zu gehen und anfangen, auf Abwegen zu gehen, nicht in seiner Gegenwart, nicht in der Nähe seines Wortes. Und deswegen müssen diese Grundwahrheiten Gottes tief in unser Herz fallen, dass wir dort nicht von abweichen. Aber es gibt eine wichtige Voraussetzung auch in diesem Vers, dass wir den Hirtendienst von Jesus so richtig intensiv in unserem Leben erfahren können. So, er ist unser Hirte, das ist und bleibt so, aber es gibt doch manchmal Unterschiede. Ich muss auch den Hirten in meinem Leben sein lassen. Hier heißt es, der Herr ist mein Hirte. Jesus ist Gott. Und es bedeutet, dass der Hirtendienst ist eingebettet in ein Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Das bedeutet, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Ich höre auf das, was er sagt. Und mein Leben gehört nicht mir, sondern wir legen unser Leben in die Hände von Jesus rein. Wir legen unser Leben in seine vertrauensvollen Hände und wir lassen los und sagen, komm du in mein Leben und tu, was du möchtest. Ich gebe mich selbst auf und meinen Willen und meine Vorstellung, wo ich lang will, damit ich dem Hirten folgen kann. Das bedeutet, dass Jesus auch der Herr in unserem Leben sein muss, damit wir seinen Hirtendienst voll und ganz in unserem Leben auch erleben. Und es gibt auch praktische Beispiele bei echten Hirten und Schafen, wo das eine Rolle spielt. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte von einem Schaf aus Neuseeland. Da gibt es ja viele Schafe in Neuseeland. Und gigantische Schafherden. Und es gibt ein Schaf, das zu nationaler Berühmtheit, also eine Art Nationalheld geworden ist, vermeintlicher Nationalheld, weil es hat geschafft, 6 Jahre in Folge, immer dann, wenn der Hirte zu den Schafen gekommen ist und seine Schafe von der Weide einmal im Jahr gesammelt hat, um sie Wolle abzuscheren, dann hat es das Schaf geschafft, 6-mal in Folge dem auszuweichen, in diesem Moment abzuhauen und sich in Höhlen in Neuseeland zu verstecken. 6 Jahre in Folge. Und dann hat man nach 6 Jahren dieses Schaf entdeckt und gefunden. Und dieses Schaf sieht genau so aus. Und wisst ihr was, ich will so ein bisschen Jesus in meinem Leben, ja. Ich will den guten Hirten in meinem Leben haben, der soll sich um mich kümmern. Und wenn ich Probleme habe, dann soll er schnell eine Lösung schicken. Aber wenn Jesus mein Gehorsam im Leben einfordert, dann haue ich ab und dann verstecke ich mich in der Höhle. Wenn Jesus von mir ein Opfer verlangt in meinem Leben, wo ich etwas aufgeben muss, wo ich vielleicht Dinge aufgeben muss, damit ich mehr Zeit für ihn habe, mehr Zeit habe zum Bibellesen, dann haue ich ab, dann verstecke ich mich in der Höhle. Und wenn wir das tun, dann sehen wir geistlich gesehen bald aus wie dieses Schaf. Und es tut uns nicht gut. uns vor dem Hirten zu verstecken und vor dem Hirten abzuhauen. Es tut uns nicht gut, in einem Zustand zu verharren, wo wir eigentlich nicht wirklich Jesus Herr in unserem Leben sein lassen. Wo er nicht wirklich Gott in unserem Leben sein darf. Und deswegen ist es zu Beginn ganz wichtig, dass wir eine Entscheidung in unserem Leben immer wieder neu treffen. Jesus, du darfst ganz Herr in meinem Leben sein und ich gebe mein Leben in deine Hände. Und ich gebe das auf. Manche Wünsche, manche Vorstellungen von mir, du darfst wirken in meinem Leben, wie du willst. Und wenn du rufst, dann möchte ich gehorsam sein. Jesus sagt es in Johannes 10, er kennt seine Schafe mit Namen und die Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm. Da ist ein Gehorsam dem Herrn gegenüber drinne beschrieben. Da steht nicht, ich kenne die Schafe mit Namen und wenn ich sie rufe, dann hauen sie ab und verstecken sich in den Höhlen und dann haben wir zu tun. Sondern da steht, sie folgen mir. Und so auch wir sollen eine Entscheidung, eine Grundentscheidung in unserem Herzen treffen, dass auch wir dem Herrn folgen wollen, wo immer er uns hinführt und wollen ihm vertrauen, dass die Wege, die er uns führt, besser sind als unsere eigenen Wege. Und diese Entscheidung muss man manchmal immer wieder neu treffen, weil wir einfach, ja, dann doch manchmal denken, heute mal lieber nicht zum Wollescheren. Und man muss sich vorstellen, was für eine Last dieses Schaf dort auch mit sich rumgeschleppt hat. Ja, es waren ca. 30 Kilo Wolle auf diesem Schaf. Das konnte schon gar nicht mehr richtig laufen. Und wenn wir vor Gott weglaufen und in unserem Stolz und in unserem Egoismus manchmal, wir schleppen solche Lasten mit uns rum. Und wie gut tut es, zu Jesus umzukehren. Da wären wir wirklich frei. Da können wir jetzt ans Kreuz kommen und sagen, es tut mir leid, ich bin eigensinnig gewesen, ich bin eigene Wege gegangen. Und Jesus am Kreuz, da werden wir frei von unseren Lasten, da werden wir frei von unserer Schuld. Er befreit uns von diesem Egoismus, von diesem Stolz. Und auch schenkt er uns eine Veränderung unseres Herzens. Wenn wir zu ihm kommen, dann passiert etwas in uns. Dann passiert auch etwas in unserem Herzen. Passiert, dann bringt Jesus eine Frucht in unserem Herzen hervor, des Gehorsams auch, der Liebe zu ihm, Liebe zu seinem Wort, der Treue, der Geduld in unserem Leben, des Vertrauens. Und das möchte er in unserem Leben tun. Und dann erleben wir auch den vollen Hirtendienst in unserem Leben. Dann können die Dinge auch so richtig zum Tragen kommen, die er für uns vorbereitet hat. So, was ist das noch? Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Und hier beschreibt das Bild, der Hirte führt seine Schafe auf eine Weide, dass sie dort das bekommen, was ihr Herz wirklich braucht. Oder also das Schaf braucht Nahrung, das Schaf braucht Gras und frisches Wasser. Und wir Menschen, wir brauchen Gott, wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Liebe, wir brauchen seine Weisheit, wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen, dass er die Bedürfnisse unseres Lebens stillt, im Natürlichen, aber auch im Geistlichen. Und er allein weiß auch, wie da er das am besten tut. Und hier heißt es, dass er auf die grünen Auen führt und Jesus beschreibt einmal, dass die Nahrungszufuhr, also die Ernährung des Menschen ist, wenn wir das Wort Gottes essen. Das ist das, was der Mensch wirklich braucht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und deswegen möchte ich das mal aufgreifen und sagen, das bedeutet für uns eben auch, dass wir Räume in unserem Leben und unseren Terminkalender schaffen, wo wir das Wort Gottes lesen und zwar auf täglicher Basis, weil du willst ja auch jeden Tag was essen und auch die Schafe wollen jeden Tag was essen und wir brauchen jeden Tag Zeiten, wo wir das Wort Gottes lesen und wo wir das in uns aufnehmen, damit Gott durch sein Wort uns auch satt machen kann und stärken kann, uns Energie geben kann, alles was wir brauchen, um durchs Leben zu gehen mit ihm an unserer Seite, um stark zu sein, auch den Herausforderungen des Lebens bestehen zu können, soll eine Stärkung kommen, die durch das Wort Gottes kommt. Und Schafe sind ja Wiederkäuer. Das wusstest du bestimmt. Wusstest bestimmt auch, dass Schafe, weil sie Wiederkäuer sind, mehrere Mägen haben. Also nicht nur einen, so wie wir, sondern die haben mehrere Mägen. Und das ist so cool, weil da ist ein ganz interessantes Verdauungssystem in denen drinne. Und Wiederkäu bedeutet, die holen das, was die mal gegessen haben, das holen die wieder vor und kauen das nochmal durch. Und es ist genau das, was die Bibel beschreibt, was ein gescheiter Umgang mit dem Wort Gottes ist für unser Leben. Nämlich, dass wir nicht oberflächlich sind, rein, raus und gut ist. Ich kenne diese Stelle. Sondern, dass wir immer wieder das, was wir lesen, hervorholen und darüber nachdenken. Dass wir mit Gott in tiefere Offenbarungsprozesse einsteigen und sagen, Gott, zeig mir mehr, was es bedeutet. Ich möchte die Fülle aus diesem Vers oder aus diesem Teilabschnitt der Bibel, ich möchte die Fülle verstehen in meinem Leben. Ich möchte verstehen, was es bedeutet. Und indem wir darüber nachdenken und indem wir Gott mit reinnehmen, indem wir ins Gebet gehen, passieren tiefere Offenbarungsprozesse, wo wir immer wieder die ganze Energie, die da drinnen steckt, die ganzen Nährstoffe wirklich rausholen und nicht nur einen Teil davon, nicht nur ein paar Nährstoffe, sondern alle Nährstoffe, die da drinnen stecken. Und so möchte Gott uns auch mehr Offenbarung über sein Wort geben, aber es erfordert einen Lebensstil, wo wir dem Wort Gottes Raum geben und darüber nachdenken. Und dieser Magen, es gibt einen Magen, den die Schafe haben, ob du es glaubst oder nicht, der heißt Psalter. Also es gibt ja das Buch der Psalmen, ein anderes Wort dafür ist das der Psalter. Und es gibt einen Magen, der heißt Psalter, Magen. Das ist bei allen Wiederkäuern, bei Kühen auch und bei Schafen. Und das liegt daran, dass der aussieht wie ein Buch, der heißt Psalter oder auch Blättermagen. Weil der sieht aus wie ein Buch mit verschiedenen Seiten. Und wisst ihr, das ist genau das, die Psalmen und auch Psalm 23 beschreiben uns einen Lebensstil mit dem Wort Gottes, der Frucht bringt in unserem Leben. Und das Wort Gottes soll Frucht bringen in unserem Leben. Wir sollen auf grünen Auen lagern. Grüne Auen ist auch so ein Bild, da wächst etwas. Ja, da kommt etwas aus der Erde zum Vorschein. Auch in unserem Leben, aus dem Wort Gottes heraus, sollen Früchte sichtbar werden. In unserem Charakter, wie wir es gehört haben in der Begrüßung, in unserer Persönlichkeit. Aber auch in allen anderen, im praktischen Bereich, in unseren Beziehungen, sollen Früchte aus dem Wort Gottes praktisch sichtbar werden. Wenn das Wort in unseren Charakter, in unsere Persönlichkeit reingeht und dann zu unser Handeln wird und real sichtbar wird, reale Frucht bringt, real Sachen in unserem Leben verändert, ja, wo die ganze Frucht Gottes sich in der Breite auch ausbreiten soll, auch an unseren Arbeitsplätzen. Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Wie gehen wir mit Verletzungen um? Wie gehen wir mit diesen finanziellen Schwierigkeiten um? Alles dort, da soll das Wort Gottes Frucht und Segen auch in unserem Leben hervorbringen, wenn wir so richtig darauf rumkauen und auch diesen Lebensstil mit dem Wort Gottes leben. Er führt uns zu frischen Wassern. Wasser ist in der Bibel auch immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und das brauchen wir. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, ja, die, wo Jesus sagt, ist wie eine Quelle, die uns erfrischt und die aus uns strömt oder in uns strömt. Und, ja, und Schafe auch, die brauchen dieses frische Wasser. Und der Heilige Geist, er hat diesen Lebensstil, ja, der, wo Paulus es beschreibt, es gibt einen Lebensstil, der dem Heiligen Geist Raum gibt in unserem Leben. Es ist ein reiner, ein heiliger Lebensstil, wo wir sagen, wir sollen mit unseren Haltungen, die wir einnehmen und mit unserem Benehmen den Heiligen Geist nicht betrüben, sondern wir sollen Haltungen einnehmen, die Gott gefallen, wir sollen Handlungen tun, die Gott gefallen und ganz konkret Dankbarkeit, Lobpreis. Er sagt, das ist ein Lebensstil des Heiligen Geistes, wo wir zueinander reden im Psalmen, wo wir innerlich Lieder singen für Gott, wo wir einen Lebensstil der Dankbarkeit und des Lobpreises leben. Und der, hier heißt es, er führt uns zum frischen Wasser. Immer und immer und immer wieder. Ich kann gar nicht zählen, wie oft kommt Gott und führt mich zurück zu diesem Lebensstil. Erinnert er mich, Markus, Dankbarkeit. Warum fühle ich mich so leer? Warum fühle ich mich so ausgetrocknet? Dankbarkeit, Lobpreis. Ich erinnere dich daran. Der Heilige Geist nimmt uns an die Hand und erinnert uns daran und führt uns zurück. Und das ist so genial, wenn wir das, wie wir das erleben, auch in den Zeiten unseres Gottesdienstes, wenn wir Lobpreis machen. Wir spüren eine Erfrischung. Das soll nicht ein Moment des Gottesdienstes bleiben, sondern es soll hineingreifen in unserem Alltag. Jeden Tag möchte Gott uns im Alltag zurückführen in diesen Lebensstil mit dem Heiligen Geist, wo wir mit ihm unterwegs sind und uns auf ihn ausrichten, damit wir seine Fülle erleben. Wir wollen weitergehen. Vers 3. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Erquicken bedeutet eine Wiederherstellung und sogar eine Wiederbelebung. Paulus sagt in 2. Korinther 4,16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. So was Gott für unser Leben vorbereitet hat, ist eine Wiederherstellung, ist eine Wiederbelebung auf täglicher Basis. Wenn es dich aus den Latschen haut, wenn es dich umhaut, und wir alle haben diese Phasen in unserem Leben, wo du auf dem Rücken liegst, ja, wo du einfach K.O. bist, wo du einfach Sachen auch durchlebt hast, die haben dich so ausgezehrt, die haben es so an dir genagt, dass du fühlst, wie du bist einfach umgekippt. Und ich habe auch viele dieser Situationen in meinem Leben durchlebt. Und was ich dann auch immer wieder erlebt habe, ist, dass kommt eine Wiederbelebung Gottes in mein Leben. Manchmal Tage, Wochen, wo ich vor Gott gelegen habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Aber es kommt der Tag, wo Gott kommt wie mit einem Defibrillator und psch, und dann kriegst du einen göttlichen, einen heiligen Impuls von ihm, der dich wieder zurück auf die Füße stellt. Ich habe das mal erlebt in der Küche, bei mir. Ich war richtig in einer schweren Phase. Ich gucke eine Online-Predigt und das Wort, das geht mir so dermaßen ins Herz. Und ich spüre die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes in mir. Und er macht in diesem Moment, mitten in der Küche, einfach so ein Werk an mir und gibt mir eine Wiederbelebung. Und das brauchen wir immer wieder. Und Gott hat es vorbereitet. Und auch das passiert Schafen. Im echten Alltag mit Hirten und seinen Schafen. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, so wir kennen das ja gar nicht, weil bei uns gibt es nicht so viele Schafe, wie es zum Beispiel in Norddeutschland Schafe gibt. Aber in Norddeutschland kann es passieren, dass Schafe umkippen, und das passiert bei uns eigentlich auch, aber dort ist es wichtiger, dass die Leute darüber Bescheid wissen. Schafe kippen manchmal auf der Weide um und das ist für Schafe gefährlich, weil die können manchmal aus eigener Kraft nicht wieder zurück auf die Beine finden. Nicht aus eigener Kraft. Und dann gibt es hier beim NDR zum Beispiel, in den norddeutschen Medien, dann gibt es diese Aufrufe, ey Leute, wenn ihr da vorbei wandert oder mit dem Fahrrad vorbeifahrt und ihr seht das, geht doch auf die Weide und stellt das Schaf wieder auf die Füße hin. Bitte. Weil das kann tödlich für dieses Schaf ausgehen. Da bilden sich Gase im Psaltermagen und dann ist das nicht gut. Und dann gehen die Leute, steigen über den Zaun oder was da ist und dann kriegen die Schafe einen kleinen Schubs und man nennt das dann Schafe schubsen. Das ist dort ein geläufiger Begriff, Schafe schubsen. Und so möchte Jesus uns auch einen Schubser geben, einen göttlichen Impuls in unser Leben. Ja, auch manchmal einen Impuls durch das Wort Gottes, einen Impuls durch die Kraft, die von einem Gebet in unser Leben fließt, um uns wieder auf die Füße zu stellen. Und wenn du auf den Füßen stehst, wenn Jesus dich erquickt hat in deinem Leben, dann sollst auch du mit offenen Augen durch dein Leben gehen und nach links und rechts schauen und suchen, wo Schafe auf dem Rücken liegen. Wo in deiner Familie es Menschen gibt, die brauchen einen göttlichen Impuls des Lebens. Und dafür bist du verantwortlich, dass wir hingehen, dass wir mit ihnen über Gott ins Gespräch kommen, dass wir mit ihnen teilen, wie wir Gott erlebt haben, dass wir in ihren Situationen und in ihren Herausforderungen ihnen geistlich beistehen, auch im Gebet beistehen. Und so ein Gebet oder etwas, was du sagst, das kann so ein Impuls sein, das Menschen wieder auf die Beine stellt, hier bei uns in der Gemeinde, aber auch bei Menschen, die Gott noch nicht kennen, brauchen diese Impulse. Wir machen gerade auch diese Aktion mit Alpha. Wir beten für Menschen, für 5 Menschen deines Herzens, die du zum Alpha-Kurs einladen kannst. Und da beten wir jetzt gerade langfristig dafür. Wenn du das tust, Gebet kann solche Impulse freisetzen, die Menschen auf die Füße stellen. Und dann gehst du hin und lädst sie ein. Eine Einladung zum Alpha-Kurs kann so ein Impuls sein, der Menschen wieder auf die Füße stellt, wenn sie dort von Jesus hören, wenn sie dort Jesus begegnen. Und wir sollen solche Impulsgeber sein. Wir brauchen selber manchmal einen Schubser, aber wir sollen auch diejenigen sein, die andere in Bewegung setzen. Unser Leben soll bei anderen auch eine Auswirkung haben. Jesus sagt, wir sind Licht und Salz und wir sollen unsere Kraft nicht verlieren, wir wollen unsere Wirkung nicht verlieren. Wir müssen mit offenen Augen sein, wo Jesus uns Gelegenheiten schenkt, dass wir Impulse austeilen, die Menschen zu Jesus in die richtige Richtung schubsen. Und ja, Schafe schubsen. Und wisst ihr, das kann manchmal unangenehm sein, weil man sich immer fragt, was denkt der jetzt über mich, wenn ich komme und ich erzähle ihm was? Was denken die anderen, wenn die das sehen? Oder ich bete für jemanden vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit. Was denken die anderen dann? Das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie... Aber wisst ihr was? Lasst uns daran denken, an diese Nachrichtenzeile hier. Schafe schubsen rettet Leben. Es lohnt sich. Wir sollen nicht vorbeifahren, wir sollen nicht vorbeigehen. Schafe schubsen rettet Leben. Deine Impulse retten das Leben von Menschen und führen sie zu Jesus. Lasst uns weitergehen. Ach so. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist noch Teil dieses Verses. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in den meisten Fällen, wenn ich mich wie so ein Schaf fühle, das auf dem Rücken liegt und die Hände, die Beine in die Luft streckt, dass in den meisten Fällen ist nie die Krise oder das Problem oder die anderen das Problem. Die sind nie wirklich das Problem. Das Problem ist immer, dass ich in der Krise falsch abgebogen bin. Dass ich die Pfade der Gerechtigkeit an irgendeinem Punkt verlassen habe. Dass ich dem Druck in falschen Art und Weise damit umgegangen bin und ich habe Pfade der Gerechtigkeit verlassen. Und das führt dazu, dass ich mich innerlich von der Wahrheit Gottes oder von ihm distanziert habe. Und dann liege ich um. Dann liege ich wirklich um. Und Jesus verbirgt hier dafür, dass er uns auf Pfaden der Gerechtigkeit leitet. Er bringt uns zurück auf den richtigen Weg und er stellt uns wieder auf die Füße. Er stellt uns wieder auf den richtigen Weg, der Weg, der uns gut tut. Und es tut so gut, wieder auf die Füße gestellt zu werden. Es tut so gut, zu Gott umzukehren. Es tut so gut, auf seine Wege umzukehren. Im Psalm 45, dort heißt es, dass wir mit Freudenöl gesalbt werden, wenn wir Gerechtigkeit lieben, Moment, Psalm 45, 8, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und das ist so wahr, wenn wir wieder innerlich uns in diesen Zustand bringen, wo wir Gerechtigkeit lieben, wo wir die Wege Gottes lieben und achten und schätzen, uns von ihm auf den richtigen Weg bringen lassen, da kommt wieder Freude in unser Leben rein. Das tut so gut, wie wenn ein Schaf wieder auf die Füße gestellt wird. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt. Vers 4. Wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, das ist eine Metapher oder ein Bild dafür, für schwere Zeiten, für Krisenzeiten, für die Momente im Leben, wo es dir nicht gut geht. Wo du maximal herausgefordert bist und menschlich an deine Grenzen kommst. Und bei den Schafen und dem Hirten, da ist das eine Notwendigkeit, durch Täler zu gehen. Weil die Schafe müssen wandern von einer grünen Weide, wenn die abgegrast ist, müssen die wandern auf die nächste grüne Weide und der Weg dahin führt durch Täler. Und so wie Täler zum Leben der Schafe dazugehören, gehören auch schwere Phasen und Herausforderungen auch zu unserem Leben. Und die Bibel aber, sie sagt uns, dass in diesen schweren Zeiten Gott Neues schafft. Jakobus sagt sogar, dass wenn wir durch schwere Zeiten mit Gott gehen, wir sollen uns freuen, weil es am Ende dazu führt, dass wir ganz zur Reife kommen und dass wir in nichts Mangel haben werden. Das ist wie mit den Schafen, die auf eine neue, saftige Weide geführt werden durch Herausforderungen. Wenn wir uns in den Herausforderungen ganz an Jesus klammern, wenn wir uns in den Herausforderungen an ihn wenden und in sein Wort gehen, wenn die Beziehung zu ihm wächst, wenn wir neue Glauben erschließen, notwendigerweise, weil die Zeiten schwer sind, dann ist es eine Glaubenserweiterung für uns, die am Ende uns auf eine neue, saftige Weide bringt und unser Leben in eine neue Fülle auch hineinbringt. Und Jesus möchte uns auf diesem Weg begleiten. Und er ist da und das ist tröstlich. Das ist der Trost, der hier im Psalm 23 beschrieben ist, dass der Hirte da ist. Und sein Stecken und sein Stab. Ja? Der Hirte hat ein Stecken und ein Stab. Ist ein Hirtenstab, ist ein Stab, mit dem Schafe geführt werden können. Ihr kennt diesen, mit der oben, mit dieser Biegung drinne, womit man also Schafe gut ziehen und bewegen kann, wo der richtige Weg lang geht. Das passt so auf den Vers auch davor, er leitet uns im Faden der Gerechtigkeit. Und der Stecken ist dafür da, ist wie eine Art Knüppel, damit kann der Hirte die Feinde, die bösen Tiere abwehren und die Schafe verteidigen. Und das tröstet das Schaf, dass dieser Hirte da ist. Und es gibt einen Schlüssel in diesem Vers, weil alle Verse vorher reden von Jesus in dritter Person oder von dem Hirten in dritter Person. Er ist da, mir wird nichts mangeln, er weidet mich, er tut dies, er tut das. Aber in Vers 4 wechselt das und es wird plötzlich ganz persönlich. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Die persönliche Nähe zu Jesus vertreibt die Angst vor dem, was da kommen kann. Und vor dem, was uns vielleicht jetzt gerade um uns herum beschäftigt, ist die persönliche Begegnung, ist die persönliche Nähe zu Jesus. Und die müssen wir suchen, mehr als jemals zuvor, im Tal des Todesschattens, in den herausfordernden Zeiten. Das ist es, was den Unterschied machen wird. Nicht unsere schlauen Strategien und unsere Theologien. Es wird am Ende sich entscheiden, ob ich mit Jesus persönlich werde und ob ich mit ihm ins Gespräch komme über das, was mir Angst macht, über das, was mir wehtut. Ob ich ehrlich und aufrichtig vor ihm bin und mein Herz vor ihm ausschütte und öffne. Und das, ihr Lieben, das sind solche Momente, das sind Schätze für die Ewigkeit. Dort werden wir Jesus erleben wie niemals zuvor, wie niemals zuvor. Und das erleben wir in Tälern des Todesschattens, in den echten Herausforderungen und Krisen unseres Lebens. Aber es gibt auch Phasen, da ist gar keine echte Krise. Und du fühlst dich trotzdem wie im Tal des Todesschattens, obwohl gar nichts da ist. Und Mark Twain hat diesen Zustand mal auf den Punkt gebracht mit einem Satz, der hat gesagt, ich habe so viele Krisen in meinem Leben durchlebt. Die meisten sind gar nicht eingetroffen. Dieser Mann hat so recht. Er hat sowas von recht. Und wir alle wissen genau, was er meint. Ja, du machst dich innerlich manchmal verrückt. Hier steht, es ist ein Tal des Todesschattens. Manche Krisen sind echt und sind real, ja, überhaupt keine Frage. Aber so oft in meinem Leben durchlebe ich Dinge, die sind überhaupt nicht real. Da habe ich Ängste und Vorstellungen in mir, was passieren wird, weil ich Bedrohungssituationen völlig überschätze, die eigentlich am Ende überhaupt nicht eintreffen. Weil was werden Menschen sagen, wenn ich sie dann sehe, dann werden die so reagieren und das wird ganz schwierig und das wird schlimm und auf Arbeit und die Nachrichten haben dies gesagt und in Zukunft wird das kommen und du durchlebst schon Krisen innerlich und das ist noch gar nicht da, es ist überhaupt keine Substanz. Innerlich manchmal, wir machen uns so verrückt und weißt du, das ist genau, was der Teufel will. Der Teufel ist so ein Ventilator, der ist alles heiße Luft und es wird so aufgepauscht. Und das soll in unserem Leben nicht sein. Der Teufel will Kleinigkeiten nehmen und macht sie so groß, macht dich völlig verrückt, du machst dir völlig Angst, du machst dir völlig Sorge. Du bist völlig eingenommen in deinen Gedanken mit deinem Problem. Am Ende, manchmal, so oft stellt sich raus, ist alles nur heiße Luft. Und wir brauchen den Hirten in unserem Leben, diese Momente zu entlarven. Es ist wie ein Luftballon, ja, der aufgepustet wird, immer größer, immer mehr Angst, immer mehr Sorge, immer mehr rein und alles wird immer schwieriger. Ja. Kennst Leute, die ihre Symptome googeln? Ich habe hier juckt's und da tut's weh und dann guckst du auf Google, was das bedeutet und am Ende bist du unheilbar krank. Das erlebt man immer wieder, ja. Und wenn wir mit dem Hirten unterwegs sind, der Hirte möchte seine Wahrheit uns bringen, er nimmt einmal sein Stecken und haut in diesen Luftballon rein und dann macht's einfach Platz. ja, dann ist das einfach, ist das Ding vorbei. Die Wahrheit des Wortes Gottes, ja, wenn sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das müssen wir in diese Luftballons reinstechen, bis die zerplatzen. Und dann merken wir, es ist alles nur heiße Luft gewesen. Alles nur heiße Luft. Wir brauchen diese Momente, wo die Wahrheit des Wortes Gottes unser Leben erreicht, ja, und das Tal des Todesschattens einfach mit Licht durchflutet wird, weil Jesus ist das Licht der Welt. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und er möchte, dass wir an solchen Stationen mit Kraft aus seinem Wort ausgestattet werden. Okay. Wir sind schon fast am Ende. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Hier ändert sich jetzt das Bild. Eben waren wir noch mit Hirten und Schafe unterwegs. Jetzt ändert sich der Vergleich. Und wir sitzen im Bild an einem Tisch, in einem Haus, in Sicherheit. Und Gott deckt uns einen Tisch, auf dem ist Überfluss. Die Feinde sind draußen und können nicht reinkommen. Unser Becher fließt über. Es ist hier ein Wechsel, der anknüpft aber an das Tal des Todesschattens. Gott möchte uns in einen Schutzbereich reinziehen und möchte uns einen Schutzraum geben, mitten in der Herausforderung, mitten in der Angst, mitten in der Krise, wo du reingehen kannst, um durchzuatmen. Wo du reingehen kannst und alles findest, was du brauchst. Und er verspricht uns hier, er hat diesen Raum für uns vorbereitet, da können wir reingehen im Glauben, im Vertrauen auf ihn als guten Hirten. Da finden wir diese Sicherheit, da finden wir die Ruhe auch mitten in der Krise. Und da ist seine Fülle, ist dieser Becher fließt über, er kümmert sich um uns, er versorgt uns mitten in der Krise mit allem, was wir brauchen. Da ist Glaubensstärkung da, da ist Heilung für unser Herz, da ist Ermutigung für unsere geschwächte Seele, da ist seine Weisheit, die uns erreicht, wo wir wissen in der Krise dann, was zu tun ist. Da ist seine Fülle, da ist auch neue Freude, da ist seine Fülle da, die uns erreichen soll, die fließt über. Und die Feinde im Bild, die sind draußen und müssen zugucken und können nicht rein. Der Herr des Hauses verteidigt diesen Schutzraum, dass kein Feind rein kann und wir können genießen. Und es ist an uns und es liegt an uns, ob wir das schaffen, uns hinzusetzen bei Gott und das in Empfang zu nehmen im Glauben, was er für uns hat. Oder ob wir aus Angst vor den Feinden, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich Angst habe, wenn ich mir Sorgen mache, dann vergeht mir der Appetit total. Und ich kann mich auch nicht hinsetzen und ausruhen. Ich laufe die ganze Zeit rum. Und was es braucht, ist die Fähigkeit, im Angesicht der Feinde eben sich bei Gott hinzusetzen und ihm zu vertrauen, hier bin ich in Sicherheit. Die Feinde kommen nicht rein. Er verteidigt diesen Schutzbereich und er gibt mir, was ich brauche. Ich darf in Empfang nehmen, ich darf genießen. Ich muss jetzt mich stärken in der Krise. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir können müssen, um uns in diesen Zeiten bei Gott zu stärken. Und dafür, glaube ich, gibt es eine Befähigung, eine Kraft vom Heiligen Geist. Hier heißt es, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das war eine Praxis, die damals gemacht wurde mit Ehrengästen, die du zu Hause bei dir in Empfang genommen hast. Wenn du die Leute bei dir zu Hause hast, dann hast du denen so ein Öl auf die Stirn geschmiert. Das war so wie eine Erfrischung. Du kommst von draußen rein. Da ist schwer. Du kommst aus dem Staub der Welt. Aber du kommst in dieses Haus rein, wo du Gast bist, ja, und da kriegst du diese Ölsalbung auf deinen Kopf, das ist wie eine Erfrischung, da kommt plötzlich ein ganz neuer Duft, der Gestank von antiken Marktplätzen, der geht und du kriegst einen neuen Duft und das macht ganzheitlich etwas mit dir, wenn du das diesen Duft riechst, dann weißt du plötzlich ganzheitlich, du nimmst diese Atmosphäre in dir auf und sagst, das ist jetzt vorbei da draußen. Jetzt ist hier dieser Schutzbereich und jetzt darf ich hier genießen. Ich darf jetzt hier im Empfang nehmen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns diese Ölsalbung geben möchte auch für unser Leben. Öl ist immer ein Bild auch für den Heiligen Geist. Und er möchte uns mit Öl salben, er möchte uns mit seiner Kraft befähigen, dass wir uns hinsetzen können bei Gott, um zu empfangen. Dass wir loslassen können, was uns blockiert und was uns hindert und die Gedanken, die dich einnehmen und die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast und wo du dich nicht hinsetzt, wo du innerlich nicht zur Ruhe kommst. Der Heilige Geist hat eine Salbung für dich, dass du Gast bei Gott sein darfst. Dass du dich hinsetzen darfst, um zu empfangen. Dass du auftanken kannst bei ihm. Dass du innerlich in Empfangmodus bist und das hören kannst, was er sagt. Seine Gegenwart plötzlich wahrnimmst und ach Jesus, du bist hier, es tut so gut und deine Gegenwart, oh, das ist das, was wir brauchen. Und das ist nicht nur für jetzt, sondern es ist für immer und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Hier heißt es im letzten Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Das Haus des Herrn ist genau dieser Schutzbereich von dem Bild, dem wir hier, das hier beschrieben wird. Und er sagt, dieser Schutzbereich alle Tage deines Lebens ist dieser Schutzbereich für dich da. Und es ist so wichtig, dass wir das auch in alle Tage unseres Lebens reinholen. Dass wir nicht die Zusage und die Verheißung Gottes immer in die Zukunft schieben. Jetzt muss ich ganz lange Geduld und ganz lange Prüfungen durchstehen und Schweiße meines Angesichts durchhalten und eines Tages dann lädt mich Gott ein in sein Haus und dann in der Ewigkeit irgendwann so. Sondern dieser Psalm, der holt diesen Schutzbereich ins Hier und Jetzt. Und das bedeutet nicht, dass die Krisen unseres Lebens äußerlich sofort verschwinden, aber der ist ein geistlicher Schutzbereich, wo du Ruhe findest, wo du Kraft auftanken kannst, wo du von Gott gestärkt wirst, dass du stehst, dass du gehst und dass du in seine Fülle reinkommst. Und genau das wollen wir erleben. Und genau da wollen wir jetzt im Glauben reingehen. Lasst uns ins Gebet gehen. Und ich habe ein paar Punkte als Reflexion mitgebracht, die für uns wichtig sind. Ist der Hirte auch dein Herr? Und vielleicht gibt es Bereiche deines Lebens, die du eben neu hinlegen musst. Und sagst, ich habe mich hier in der Höhle verkrochen. Aber ich komme raus und ich gebe dir diese Bereiche meines Lebens hin. Ich habe festgehalten. Aber ich möchte mit meinem ganzen Leben dir gehören und deiner Führung in meinem Leben folgen. Vielleicht ist für dich dran ein neuer Moment, wo du dich Gott neu weißt, wo du ihm dein Herz gibst, wo du neu zurückkehrst zum Gehorsam, wenn er dich ruft. Vielleicht gibt es auch etwas, wo Gott zu dir gesprochen hat in diesem Jahr, wo er wollte, dass du gehorsam bist in manchen Punkten. Bist du nur auf dem Weg? Komm zurück. Halt neu fest an dem, wo er dich reinruft. Geh neu wieder rein. Lass Jesus dein Herr sein, damit er auch dein Hirte sein kann. Wende dich in deiner Not persönlich an ihn. Ja, im Tal des Todesschattens wird aus dem Er ein Du. Fang an und komm mit ihm ins Gespräch über deine persönlichen Nöte. Sprich vor ihm aus, was dir wehtut. Sprich vor dem aus, wovor du Angst hast. Rede mit ihm, wie es dir geht. Rede mit ihm. Schütte ihm dein Herz aus. In dem Persönlichen werden wir seine Gegenwart erleben. Da ist er da. Er ist ein Gott der Beziehung. Er möchte nicht Informationen vor dir. Er möchte Beziehung. Und das gehört dazu, dass wir uns ehrlich machen vor ihm, dass wir aufrichtig mit ihm sind. Lade den Heiligen Geist ein. Der salbt unser Haupt mit Öl. Wenn du jemand bist, der einfach nicht zur Ruhe kommen kann, der von Gott nicht empfangen kann, du bist nicht auf Empfangsmodus, bist ständig blockiert von Gedanken, bist ständig innerlich unter Anspannung, kannst dich nicht hinsetzen und Bibel lesen, kannst nicht beten, lade den Heiligen Geist ein. Sag, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Und du kriegst eine Salbung mit Öl für dein Leben. Eine Atmosphäre ändert sich und du kommst plötzlich runter und kannst empfangen, kommst in Empfangsmodus. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns wirklich das schenken heute Morgen. Und rechne mit Gottes Zusage im Hier und Jetzt. Es heißt, es sind alle Tage meines Lebens, ist das so. Kehre ich zurück ins Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens. Und Güte und Gnade verfolgen mich alle Tage meines Lebens. Nicht nur manchmal und nicht irgendwann in der Zukunft. Es ist für jetzt und hier. Und es braucht manchmal neuen Glauben dafür, dass wir neu an die Verheißung Gottes andocken und sagen, das ist jetzt für mich. Du bist jetzt mein Hirte. Du führst mich jetzt auf Auen. Du beschützt mich jetzt, du tröstest mich jetzt. Mach es, nimm es für dich ins Hier und Jetzt rein. Hab einen aktuellen Glauben, einen frischen Glauben. Ich möchte uns eine Minute Zeit geben, dass du persönlich zu Gott darauf reagieren kannst. Und Jesus, wir danken dir für diesen Hirtendienst, den du hast in unserem Leben. Und wir wollen uns dir ganz neu weihen. Wir sagen, wir sind deine Schafe. Unser Leben gehört dir. Es soll in deinen Händen sein. Unser ganzes Herz, wir weihen uns dir. Wir verbinden uns, wir verschwören uns mit dem Hirten und den Wegen, die du uns führen möchtest. Wir beten, Herr, dass du in unsere Täler hineinkommst, in die Täler des Todesschattens, wo wir gerade jetzt durchgehen, und wir beten, dass du uns eine Stärkung gibst durch dein Wort. Wir beten, dass alle Bedrohungsszenarien, die alle nur heiße Luft sind, dass sie platzen und dass deine Verheißungen zu einem Trost für uns werden. Wir beten, dass jetzt der Trost in unsere Herzen ausgegossen wird für die Momente, für die Zeiten, die wir durchleben, die uns erschrecken. Heiliger Geist, wir beten, dass du ein tiefes Werk tust des Trostes in uns und dass deine Salbung auf uns kommt, in der Krise von dir zu empfangen, deine Fülle zu empfangen, von dem Überfließen in unserem Leben zu nehmen und nicht in Angst zu verharren und nicht zur Ruhe zu kommen, sondern wir beten, Heiliger Geist, dass du einen neuen Frieden uns austeilst, dass wir auch jetzt und in der kommenden Woche erleben, wie wir zur Ruhe kommen und wie wir die Gegenwart Gottes plötzlich genießen können. Wie die Verheißungen Gottes uns vor Augen stehen. Wie wir die leise Stimme Gottes in unserem Herzen hören, meine Schafe hören, meine Stimme. Wie wir plötzlich diese Stimme wahrnehmen, die uns führt, die uns leitet. Wir danken dir, Herr, dass wir bei dir so versorgt sind, auch alle Tage unseres Lebens. Wir beten, dass wir nie den Glauben daran verlieren, dass du jetzt bei uns bist, dass deine Gegenwart da ist, dass wir nicht alleine sind, dass deine Verheißungen für uns wahr sind. Hilf uns, uns ganz im vollen Vertrauen auf dich in deine Hände zu geben und deinem Hirtendienst in unserem Leben zu vertrauen. Wir sind deine Schafe und du führst uns gut. Du führst uns ans Ziel. Durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Wir beten, dass wir Weide finden, dass wir frisches Wasser finden, dass du uns in tiefere Offenbarungsprozesse hineinnimmst in deinem Wort, dass wir lernen, ein Lebensstil mit dem Wort zu haben, dass wir Räume schaffen in deiner Kraft auch in der Salbung des Heiligen Geistes, Zeiten in unserem Leben schaffen, wo wir lesen, wo wir wiederkäuen, wo wir über das Wort Gottes nachdenken, dass die ganze Fülle aus dem Wort unser Herz erreicht und dass die ganze Frucht aus dem Wort Gottes und aus göttlicher Weisheit auch unser praktisches Leben durchdringt, dass der Segen wächst wie eine grüne Wiese, auf der wir stehen in unserem Leben. Wir danken dir, Heiliger Geist. Leg ein neues Lied in uns, leg eine neue Dankbarkeit in uns, dass dein frisches Wasser zu einer Quelle in uns wird. Wir vertrauen dir, Herr.